Plus Podcast.
1000 Plus Podcast.
Mit Hannah.
Hallo und hereingehört bei einer weiteren Folge des Podcasts Die 1000 Plus Story. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Johanna Walter und wenn ich nicht gerade einen Spaziergang durch menschenleere Natur genieße oder einen Mittagsschlaf mache, dann arbeite ich als Pädagogin und Künstlerin gerne mit Kindern im Alter 3 bis 90. So schön, heute wieder Zeit zu haben und Fragen zu stellen an Christian Aufiero, Vorsitzender des Vorstands von Profemina und Gründer des Projekts 1000 Plus. Wir unterhalten uns heute über ein Thema, das kontrovers und mitunter auch äußerst heiß in der Gesellschaft diskutiert wird. Es geht um die aktuelle Lage rund um das Thema Abtreibung. Was sind die Herausforderungen? Wie entwickeln sich die Zahlen von Hilfesuchenden? Wie geht Profemina mit Kritikern ihrer Arbeit um? Beziehungsweise wie gehen Kritiker mit Profemina um? Und was sagt eigentlich die Politik dazu? Lieber Christian, ein Sprung ins kalte Wasser. Was ist die aktuell größte Herausforderung für dich persönlich, wenn du an das Thema denkst?
Meine aktuelle Herausforderung ist ehrlich gesagt die Herausforderung, die ich seit 15 Jahren habe. Meine Herausforderung heißt immer, jeden Tag so vielen Frauen wie möglich die Beratung und Hilfe zur Verfügung zu stellen, die Entscheidungen für das Leben möglich macht.
Und dabei würde mich jetzt interessieren, was sagen die Zahlen über Frauen, die in Schwangerschaftskonflikten sind und Hilfe suchen?
Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, an die es sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Die banalste ist, die Zahl zu nennen oder sich anzugucken, die das Statistische Bundesamt jedes Jahr veröffentlicht. Mhm. Diese Zahl bewegt sich seit geraumer Zeit relativ stabil so um die 100.000. Diese Zahl ist rückläufig gewesen, wenn man auf die vergangenen 20 Jahre blickt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es tatsächlich relativ weniger Abtreibungen gibt, sondern die Anzahl der Frauen, die überhaupt in dem Alter sind, in dem man Kinder bekommen kann, also jetzt rein biologisch, sage ich mal, zwischen 15 und 45, diese Zahl wird einfach drastisch kleiner durch den demografischen Wandel. Das heißt, 100.000 heute sind de facto gar nicht viel weniger als 130.000 noch vor 20 Jahren. Aber trotzdem muss man sagen, diese Zahl geht rein quantitativ betrachtet zurück. Die Frage, wie viele Frauen im Schwangerschaftskonflikt sind, ist natürlich wesentlich komplexer. Erstens mal die Frage, was ist überhaupt ein Schwangerschaftskonflikt? Mhm. Muss eine Frau überhaupt schwanger sein, um im Schwangerschaftskonflikt zu sein? Die erste Antwort ist natürlich, ja klar, wie kann eine Frau nicht schwanger sein, trotzdem Schwangerschaftskonflikt? Aber da sagt uns zum Beispiel die Praxis, dass eine Frau, die zum Beispiel überfällig ist, wo die 28 Tage, in denen sie regelmäßig normalerweise ihre Tage bekommt, sind überschritten, ja, diese Frau kann in eine derartige Panik und Verzweiflung verfallen, dass sie bei uns anruft und von uns Beratung bekommt, als ob sie schwanger wäre, obgleich sich dann 14 Tage später beispielsweise herausstellt, dass es in Anführungszeichen Fehlalarm war.
Ja, diese Panik kann ich bestätigen.
Ja, also das heißt, es gibt bei uns aber Frauen, die sich nicht trauen, den Schwangerschaftstest zu machen. Die sagen, ich habe so einen Horror davor zu gehen und das schwarz auf weiß zu haben nach dem Gang in die Apotheke oder nach dem Gang zur Drogerie, dass sie sich einfach weigern, den Test zu machen über Wochen. Wir beraten diese Frauen selbstverständlich mit derselben Hingabe, mit demselben Einsatz und mit demselben Respekt wie eine Frau, die schon beim Arzt war, wo festgestellt wurde, dass sie ganz offensichtlich guter Hoffnung ist, Der andere Weg wäre ja zu sagen, ey, weißt du was, Mädel, jetzt warten wir erstmal ab, bis er schwarz auf weiß hat und mach dir mal vorher keinen Stress. Das wäre sozusagen die frauenverachtende Position. Wenig hilfreich, genau. Also wir nehmen eine Frau, die befürchtet, schwanger zu sein und darüber in Panik ist, genauso ernst wie eine, die schon beim Arzt war und das sozusagen schwarz auf weiß hat. Das heißt, die Frage wieder zurück, ja, wie viele Frauen sind in dieser Konfliktsituation im Jahr? Da gibt es bestimmte Zahlen, die uns helfen, sich dem anzunähern. Also zunächst mal wissen wir, dass wir, wenn wir Abtreibungen und Geburten addieren, haben wir in Deutschland etwa 800 bis 850.000 Schwangerschaften im Jahr, von denen wir wissen, dass die auf die eine oder die andere Weise geendet haben. Wir haben also so 700, 750.000 Geburten und wir haben 100.000 Abtreibungen. Fehlgeburten und so gibt es natürlich auch, aber das ist von der Zahl her jetzt in den Dimensionen relativ zu vernachlässigen. Eine andere Zahl, nämlich die veröffentlichte Zahl des Verbands der deutschen Apotheker, die uns sagt, wie viele Frauen im Jahr sich eine Pille danach gekauft haben und mutmaßlich auch eingenommen haben, führt uns schon näher an die Frage, wie viele Frauen in dieser panischen Situation waren. Und wenn man dann liest, dass das 835.000 Frauen im letzten Jahr waren, nochmal, 835.000 Mal ist eine Frau in eine Apotheke gegangen und hat sich die sogenannte Pille danach gekauft. War also eine Situation, wo sie einen Kontakt hatte und unter allen Umständen vermeiden will, dass sie aufgrund dieses Kontakts schwanger ist. 835.000 Mal. Dann gibt es ein anderes Indiz. Wir haben einen sogenannten Online-Schwangerschaftstest auf unserer Homepage, der extrem stark nachgefragt wird. Das heißt, der Test fragt bestimmte Symptome ab und gibt dann der Frau eine Einschätzung, die aber im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass sie einen Test machen muss, weil ein Online-Schwangerschaftstest de facto ein Ding der Unmöglichkeit ist. Jetzt kann man sagen, ja, wieso macht ihr denn so etwas Beklopptes wie einen Online-Schwangerschaftstest? Ja, kann man eine Schwangerschaft per Online-Test rausfinden? Nein, kann man natürlich nicht. Aber Fakt ist, dass dieser Suchbegriff jeden Tag tausende Male gegoogelt wird.
Wahnsinn.
Und wenn wir für diese Frauen da sein wollen, in der Situation, wo die nun mal ihre Frage stellen, ich habe nicht zu bewerten, ist die Frage klug oder ist die Frage deppert? Ja, sondern ich habe gefälligst diesen Frauen zu dienen und für die Frauen da zu sein. Also biete ich ein Informationsangebot zu dieser Frage, ohne mir anzumaßen, darüber zu urteilen. So, das ist der Grund, warum ein Online-Schwangerschaftstest haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, ja, wann war der erste Tag der letzten Regel, ja, diese Dinge, eben körperliche Symptome, die festzustellen sind, keine Ahnung, Heißhunger und diese üblichen Dinge. Und am Ende fragen wir, wenn Sie schwanger wären, wie wäre das für Sie? Und da hat die Frau drei Möglichkeiten zu antworten. Sie hat die Möglichkeit zu sagen, das wäre wunderbar. Sie hat die Möglichkeit zu sagen, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde. Oder sie hat drittens die Möglichkeit zu sagen, das wäre schlimm für mich, weil, und diesen Satz dann zu Ende zu führen. Jetzt kann man sagen, die Frau, die sagt, das wäre wunderbar, die ist für uns sozusagen ganz sicher nicht im Schwangerschaftskonflikt, wenn es soweit ist. Allerdings haben wir auch das schon erlebt. Also Frauen, die sagen, es wäre wunderbar und zwei Wochen später anrufen, ja, sie fand es auch wunderbar, aber ihr Freund nicht. Ja, also dann, das ist noch immer kein Ausschlusskriterium für einen Schwangerschaftskonflikt, aber ein sehr starkes Indiz. Bei der Frau, die sagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wissen wir, dass sie potenziell in einem Schwangerschaftskonflikt wäre. Bei einer Frau, die ganz klar sagt, das wäre schlimm für mich, weil erstens, zweitens und drittens, wissen wir, wenn hier der zweite Strich auf dem Test erscheint, dann haben wir es mit einem Schwangerschaftskonflikt zu tun. Und jetzt ist es so, dass wir 50.000 dieser Tests in den vergangenen 5 Jahren online durchgeführt haben, beantwortet haben, 50.000 Frauen beraten haben, wenn man so möchte. Und da ist jetzt interessant zu sehen, wie sich das verteilt. Weil 50.000 ist natürlich schon eine empirische Größe, wo man sagt, das hat schon Aussagekraft. Und zwar gesamtgesellschaftliche Aussagekraft. Weil es ist nicht eine spezielle Selektion von Frauen, die jetzt bei Profemina kommen, woanders hin nicht. Und da ist einfach das frappierende Ergebnis, dass bei diesen zigtausenden von Frauen nur noch ein Drittel sagt, das wäre wunderbar für mich. Zwei Drittel sagen entweder, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, oder sie sagen, es wäre schlimm für sie. Das heißt, die große Mehrheit der Frauen lebt in einer Welt oder hat ein Lebensgefühl oder Umstände, in denen sie eine Schwangerschaft nicht mehr begrüßt. Also zwei Drittel können nicht mehr sagen, das wäre wunderbar für mich, das wäre ein Geschenk für mich oder es wäre mein größtes Glück oder wie auch immer. Also zwei Drittel sind einer Schwangerschaft prinzipiell skeptisch gegenüber eingestellt, muss man vorsichtig zu sagen. Also wieder zurück zu einer Frage, wie viele Frauen sind im Schwangerschaftskonflikt im Jahr? Ich glaube, es sind Hunderttausende. Anders kann man auch nicht erklären, dass eine Homepage wie die unsere, die sich ja nur mit Schwangerschaftskonflikt und Abtreibung befasst, dieses Jahr vermutlich bis Ende Dezember um die 700.000 Besucherinnen hat. 700.000 Frauen auf der Suche, also Team, wenn wir die 100 Journalistinnen abziehen, die bei uns sind, und die 70 Mitarbeiter von 1000 plus, dann sind es immer noch sehr, sehr viele Frauen, die sich ganz offensichtlich in diesem Jahr mit genau dieser Frage befasst haben. Also anders gesagt, es ist ein absolutes Massenphänomen.
Wahnsinn. Das liest man auch nicht jeden Tag irgendwo in der Zeitung. Das ist nicht so kommuniziert. Nein,
aber 1000 plus Newsletter-Empfänger beispielsweise sind viel besser informiert als der normale Durchschnitt in Deutschland.
Also, klickt für den Newsletter.
Kleiner Wink mit dem Zaunfall.
Ja, also es ist ein extrem brisantes Thema. Du nennst es Massenphänomen unter den Frauen in Deutschland. Und ihr expandiert auch und versucht euer Angebot immer zu erweitern, um auch möglichst vielen Frauen dazu dienen mit Beratung. Und dennoch wird ja euer Angebot, eure Beratung auch stark kritisiert. Und es gab konkrete Angriffe auf eure Beratungszentren in Berlin und München. Kannst du mir davon ein bisschen berichten?
Ja, ist die Frage, gell? Was berichtet man darüber, über den Hass? Die Gewalttätigkeit gegen eine Organisation, die wirklich nichts anderes will, als Schwangeren in Not zu helfen. Es ist sehr schwierig zu verstehen. Die naheliegende Frage, wenn man solche Angriffe erlebt, ist, was haben wir falsch gemacht? Was machen wir falsch? Was müssen wir anders machen? Und da komme ich ehrlich gesagt bei viel Nachdenken nicht weiter. Ja. Hätten wir viele Frauen, die negative Erfahrungen machen, davon berichten, die uns schreiben, das war unangenehm und so. Wir machen Evaluationen regelmäßig, fragen also alle Frauen an, die von uns beraten worden sind, wie sie es fanden, machen da ausgiebige Evaluationen. Auch die bestätigen, dass die Frauen weit über 90% mehr als zufrieden sind mit unserer Beratung. Also fragt man sich, woher kommt diese Kritik? Und ich glaube, mittlerweile wirklich, das hat nichts mit uns zu tun. Das hat mehr etwas mit den Angreifern zu tun, mit Ängsten, die die haben, mit Erfahrungen, die die haben, mit Vorurteilen, mit einseitiger Information und so weiter. Das sind aus meiner Sicht die Ursache dieser Angriffe. Es ist Ideologie, es ist irgendwie ein Hass auf das, wofür wir stehen, in deren Perspektive, wobei wir, wie gesagt, eigentlich nichts machen außer Schwangerschaftskonfliktberatung. Und diese Kritik ist einfach umso schwieriger zu verstehen, als die Kritiker sich ausgeben, als ob sie sozusagen für Frauen eintreten, für Frauenrechte eintreten, aber die Frauen total ausblenden, die sagen, Pro Femina ist die beste Beratungsstelle, die mir je begegnet ist. Also wie man das zusammenkriegt, ist für mich natürlich, ist für uns immer wieder wahnsinnig schwer zu verstehen, auch zu akzeptieren. Also man möchte die Leute schütteln und fragen, Moment mal, ihr sagt, wir würden Frauen entmündigen und manipulieren. Das Gegenteil ist wahr.
Also die konkreten Vorwürfe sind Frauen entmündigen.
Genau, Druck ausüben. Ja, dann viele werfen uns vor, sie werfen uns vor, dass wir Frauen finanziell unterstützen. Mhm. Wenn eine Frau beispielsweise sagt, ja, sie schafft es nicht, weil sie beispielsweise sich eine Wohnung gekauft haben zu zweit oder Reihenhäuschen irgendwo. Und sie möchte auf jeden Fall, sie würde Elternzeit machen wollen. In der Elternzeit kriegt sie nur 2/3 ihres letzten Nettos. Dann, wenn das der Grund ist für den Schwangerschaftskonflikt, dann haben wir Spender, die uns sagen, das übernehmen wir. Ja, wir wollen nicht, dass ein Kind nicht leben darf wegen diesem Drittel, das fehlt. Und dann sichern wir dieser Frau beispielsweise, dieser Familie für 12 Monate einen Zuschuss in dieser Höhe zu. Mhm. Auch das wird uns vorgeworfen. Das ist einer der skurrilsten Vorwürfe, ja, weil ja eigentlich gerade die Vertreter dieser Weltausschauung ja eigentlich eintreten für staatliche Hilfe, mehr Hartz IV und so weiter. Aber wenn wir Frauen das geben, damit sie sich so entscheiden können, wie sie es eigentlich gerne möchten, wenn sie die freie Wahl hätten, dann werden wir dafür kritisiert. Das sind so die Vorwürfe, ja. Manipulation, finanzielle Unterstützung, Druck, nicht? Dann kommen, das hatte ich letztens erwähnt, kommt auch der Vorwurf, wir würden nachfragen, ja, wie es den Frauen geht, auch wenn die sich nicht mehr gemeldet haben, was, wie gesagt, 99 von 100 großartig finden und als Wertschätzung erleben. Das sind so die Vorwürfe. Mhm. Ja, viele sagen noch, wir würden quasi nicht sagen, dass wir Scheine ausstellen. Also das ganze große Thema staatliche Schwangerschaftskonfliktberatung, Scheinausstellung. Wir stellen keine Scheine aus, aus Gewissensgründen, aus fester Überzeugung, dass das Schlechteste, was ich für eine Frau im Schwangerschaftskonflikt tun kann, ist, sie nur eine halbe Stunde zu beraten und ihr dann einen Schein zu geben, mit dem sie zwar zur Abtreibung gehen kann, aber letztlich keine Hilfe bekommt und keine Hilfe erfährt. Das ist der Grund, warum wir uns prinzipiell aus diesem Scheinberatungssystem heraushalten. Das steht auf unserer Homepage groß. Das steht auf jeder E-Mail, die unser Haus verlässt, auf jeder einzelnen E-Mail. Also wir können es, also noch wirksamer wäre vielleicht, wenn wir es uns auf die Stirn tätowieren und so nur noch durch die Straßen laufen. Aber das sind so im Großen und Ganzen die Vorwürfe, die wir erleben und die uns gemacht werden.
Ich glaube, die Frauen wissen das eigentlich auch, gell? Also meine Info ist, dass ja auch viele Frauen schon mit einem Beratungsschein schon einen haben und dennoch nochmal in die Beratung zu euch kommen, weil noch Bedarf da ist.
Nein, das ist ein ganz interessantes mentales Phänomen. Also da ist eine Sperre im Kopf bei diesen Kritikern, die sich nämlich gar nicht vorstellen können, dass Frauen wirkliche Beratung sich wünschen. Mhm. Also wenn man irgendwann mal ganz in diesem Trichter gefangen ist, dass Frauen keine Beratung wollen, dass es eine Nötigung ist, sich einen Beratungsschein holen zu müssen. Die sprechen dann von Zwangsberatung und so weiter. Diese Weltsicht negiert natürlich, dass Frauen in der Situation einfach händeringend nach Rat und Hilfe suchen, dass sie das Internet durchforsten auf der Suche. Ist da jemand, der mir helfen kann? Ist da jemand, der mich beraten will, mit dem ich einfach sprechen kann? Jemand, der mir zuhört bei einem Problem, über das ich nur mit ganz, ganz wenigen Menschen sprechen kann, ja. Zu glauben, dass Beratung quasi per se etwas ist, was die Frau nicht möchte, weil sie ja so wahnsinnig selbstständig ist, so wahnsinnig selbstbestimmt und ihre Entscheidungsfreiheit unter allen Umständen war. Das ist eine Fiktion in den Köpfen linker Feministinnen, die eigentlich keine sind. Mhm. In Wahrheit suchen Frauen zu Abertausenden händeringend nach einer Beratung, stoßen so auf Profemina, nehmen diese Beratung in Anspruch und sind zutiefst dankbar darüber, staunen darüber, dass sie Beratung erfahren, kostenlos, dass sie bestimmen, wie lange diese Beratung dauert, dass sie abbrechen, wenn sie nicht mehr wollen, dass sie danach entscheiden, so wie sie möchten. Darüber erleben wir ein riesengroßes Staunen in Wahrheit.
Schön. Ich meine, wir googeln alle die Fragen, die wir haben, wie schnell haben wir das Smartphone in der Hand und suchen nach Hilfe, schnell das beste Rezept für die Familie, das möglichst allen schmeckt und schnell gekocht ist. Wie hilfesuchend bin ich, wenn ich eine Krise habe, dass die Frauen da Beratung suchen und wollen. Das ist für euch offensichtlich. Das schön, dass ihr da seid dafür.
Ja, wenn das nicht so wäre, würden wir nicht 40.000 Frauen.
Das ist echt eine Hausnummer.
Haben, ja.
mich würde noch interessieren, wie gehst denn du oder euer Team auch mit Angriffen um? Wie verarbeitet ihr das? Wie geht ihr damit um? Sprecht ihr darüber? Wie positioniert ihr euch innerlich, äußerlich?
Ja, ja. Also auch hier, bin ich ein bisschen komisch, aber ich möchte da eigentlich immer klarstellen, dass es ganz unterschiedliche Charaktere auch bei uns gibt.
Ja.
Es gibt die Leute, die es stärker mitnimmt und Leute, die es weniger tangiert. Wir haben ja eine Struktur, die mittlerweile schon über 50% der Mitarbeiter im Homeoffice hat. Also das ist dann auch nochmal was anderes, wenn man das nur aus der Distanz erlebt oder ob man morgens ins Büro reingeht und kaputte Scheiben sieht. Das macht also schon einen eklatanten Unterschied. Also so spielt es auch eine Rolle einfach, wer was erlebt und in welcher Konstitution man ist. Das macht einen großen Unterschied, aber an sich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht im Großen und Ganzen bedrückend. Bedrückend aus vielerlei Gründe. Also Farbschmierereien sind ja per se nicht schlimm. Das ist in der Regel durch eine Versicherung abgedeckt. Ja, in der Regel sogar durch eine Versicherung eines Vermieters und so. Also es bleibt eigentlich nur der psychologische Effekt, den ich jetzt nicht herunterspielen will, weil das wirklich bedrückend ist. Ja, jeder von uns kennt Filme aus der Nazi-Zeit und so, keine Ahnung, Comedian Harmonies beispielsweise, einer meiner Lieblingsfilme, wo man einfach sieht, wie Scheiben eingeschlagen werden, Wände beschmiert und denkt sich, das darf so nicht wahr sein, nur weil wir pro-life sind und nur eine andere Meinung haben, geht man mit solchen Methoden gegen uns vor, das ist bedrückend, ja, jenseits dessen, ob das eine Versicherung zahlt oder nicht. Eine andere Dimension ist, dass wir einfach erleben die Solidarisierung bestimmter politischer Kreise mit diesen Aktivisten, mit diesen Gewalttätern. Also wir sehen, dass beispielsweise ein Parteitagsbeschluss der SPD in Berlin wortgleich in weitesten Teilen ist mit Forderungen von Bekennerschreiben dieser Gewalttäter auf Plattformen wie in die Media. Das heißt, wir sehen, dass es da eine Symbiose gibt von bestimmten politischen Vertretern mit gewaltbereiten Linksextremisten. Und dadurch bekommt das Ganze dann nochmal eine andere Dimension, weil man feststellen muss und begreift, das sind nicht nur irgendwelche jugendlichen, übermütigen Aktivisten, ja, die nicht wissen, wohin mit ihrer Energie oder mit ihrem Weltverbesserungswunsch oder Drang, sondern dass sie teilweise regelrecht politisch instrumentalisiert werden. Ja, dass es da so eine wechselhafte Symbiose gibt, die dann in dem Moment natürlich gefährlich werden kann, ganz real für uns, wenn beispielsweise in der Stadt München im Stadtrat zwei Fraktionen fordern, unsere Beratungsstelle zwangs zu schließen. Oder wenn ein Parteitagsbeschluss der SPD das verlangt, also sozusagen ganz konkret, oder wenn im Deutschen Bundestag ein Gesetzentwurf eingebracht wird von der Linken, in dem drin steht, dass Organisationen wie den unseren, also namentlich erwähnt, die Beratung von Frauen im Schwangerschaftskonflikt untersagt werden soll per Bundesgesetz, dann haben solche, in Anführungszeichen, harmlosen Angriffe kriegen plötzlich eine ganz andere Dimension, die für uns von existenzieller Bedeutung ist. Ja. Und darüber machen wir uns natürlich Gedanken. Was bedeutet das? Bei welcher Regierungskonstellation kann es wirklich zu etwas kommen, was auf den ersten Blick vollkommen absurd ist? Also kann es dazu kommen, dass uns die Politik verbietet, die Schwangerschaftskonfliktberatung anzubieten, die nachweislich von beratenden Frauen in Deutschland für die beste gehalten wird, weil es gibt nämlich niemanden, der 630 Fünf-Sterne-Rezensionen hat als Beratungsstelle, Google-Rezensionen in Deutschland. Wir wissen, jeder von uns, der schon mal sich überlegt hat, wo geht er heute Abend essen, irgendwo, keine Ahnung, Urlaub, Google Maps gezückt hat und sich die Bewertungen angeguckt hat, weiß, was es bedeutet, dass, wenn ich sage, dass München, unser Münchner Beratungszentrum, eine Bewertung von 5,0 hat bei 230 Beratungsfällen. Berlin hat 4,9 Sterne und Heidelberg hat auch 4,9 Sterne. Also wir sind die am bestbewerteten, von den Frauen am bestbewertetste Beratungsstelle Deutschlands. Und gleichzeitig gibt es politische Kreise, die das verbieten wollen. Also das ist natürlich totalitär. Ich kann das nicht anders sagen. Und es ist beängstigend. Und das ist diese politische Dimension der Angriffe, die noch bedrückender ist als die Angriffe selbst.
Mhm. Ja, danke für den Einblick. Das lässt definitiv Fragen offen. Und du hast jetzt genau schon das Feld zur Politik eröffnet sozusagen. Da würde ich gerne mal auf Paragraph 218 zu sprechen kommen. Wie ist denn der Stand der Legalisierung von Abtreibung? Was ist da aktuell politisch?
Nun, also der Status quo mit Paragraph 218, 219 ist der, dass Schwangerschaftsabbrüche straffrei bleiben, wenn eine Beratung stattgefunden hat, bis zur 12. Schwangerschaftswoche ab Konzeption, also bis zur 14. Woche rechnerisch, so wie der Arzt rechnet. Und dass es, dass Abtreibungen nach diesem Zeitpunkt straffrei durchgeführt werden können aus medizinischen und aus kriminologischen Gründen. Das ist der aktuelle Stand, der bedeutet, dass etwa 95% der Abtreibungen innerhalb der ersten 12 Wochen stattfinden und 5% auch danach. Ja, also es gibt in Deutschland sogenannte, also 2600 sogenannte Spätabtreibungen von in der Regel behinderten Kindern.
Und es gab ja viel Diskussion darum, auch diesen, also Abtreibung bis zur Geburt straffrei werden zu lassen. Welche Parteien treiben denn so eine Diskussion voran?
Also zunächst mal ist es ja so, dass die nicht sagen, wir wollen Abtreibung bis zur Geburt, sondern das ist leider wie so oft in der Politik, geht das euphemistischer ab. Mhm. Die sagen, wir wollen den Paragraphen 218 streichen. Und in einem Rechtsstaat ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich durch Gesetz verboten ist. Ja, also wenn der Straftatbestand des Diebstahls nicht mehr existiert im Strafgesetzbuch, dann gibt es keine Rechtsgrundlage mehr, für die mich der Besitzer vom Edeka angehen kann oder gegen mich vorgehen kann, wenn ich da einen Liter Milch mitgehen lasse. Ja, also das heißt, durch den Umkehrschluss, also was bedeutet das, wenn es den 218 nicht mehr gibt, ist klar, dass wir es dann mit einer Legalisierung, de facto Legalisierung der Abtreibung bis zur Geburt haben. Man muss korrekterweise sagen, mit einer vollständigen Legalisierung, was ja jetzt schon möglich ist, ja, bei bestimmten Umständen.
Mhm. Welche Parteien sind es, die diese Legalisierung vorantreiben?
Ja, also auch da sind pauschale Antworten schwierig, weil es immer Teile in der Partei sind. Also Parteien sind sehr heterogene Gebilde, heterogener als man so meint. Ich würde sagen, dass die Linke, also die SED-Nachfolgepartei, da am homogensten und am einigsten in der Frage ist. Also die sind ganz klar für die sofortige Streichung. Die große Mehrheit in der Partei ist für die sofortige radikale Streichung von Paragraph 218 und 219. Bei den Grünen spricht man sehr viel von Selbstbestimmungsrecht, Entkriminalisierung und so. Man hat also denselben Jargon, fordert das letztlich auch, aber nicht so ganz wörtlich, wie es beispielsweise die Grünen tun oder der SPD-Parteitag, Landesparteitag in Berlin das gefordert hat vor 2 Jahren. Das heißt, um jetzt auf die SPD zu kommen, da steht auch von Selbstbestimmung, Entkriminalisierung im Parteiprogramm jetzt auch zum Bundestag drin, aber die Streichung des 218 wird auch gefordert, beispielsweise in einem Interview, das ich gelesen habe, von Saskia Esken und Walter Borjans bei der Frauenorganisation der SPD, da haben die das auch ganz klar benannt, dass das eine Forderung ist der SPD. Genauso wie Frau Göring-Eckert beispielsweise, Fraktionsvorsitzende, ja in der letzten Legislaturperiode für die Grüne, auch der Taz ganz klar wörtlich gesagt hat, die Streichung des 218 ist eine Forderung der Grünen. Ich vertrete diese Forderung auch. Das heißt, es gibt in dieser Partei, wir haben das zum Beispiel erlebt bei der Diskussion um die Forschung mit Stammzellen, mit embryonalen Stammzellen. Da gibt es bei den Grünen durchaus auch sehr lebensschutzorientierte Positionen. Ja, also das heißt, auch da muss man unterscheiden. Insgesamt würde ich aber sagen, dass die Partei sehr, sehr mehrheitlich dazu tendiert, den Paragraphen 218 zu streichen. Mehr werden wir wahrscheinlich schon sehr bald wissen, nämlich wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind.
Gibt es denn Politiker oder Parteien, die eure Position zum Thema vertreten? Gibt's welche großen Freunde habt ihr?
Also auf politischer Seite haben wir eigentlich keine Parteien als Freunde. Es gibt einzelne Positionen von einzelnen politischen Vertretern, die uns sehr nahe kommen, in verschiedenen Parteien. Also wir sind auch immer wieder verwundert, dass wir Unterstützer haben, die ganz klar sagen, ich bin seit vielen Jahren SPD-Mitglied und in dieser Frage vertrete ich eure Position und nicht die meiner Partei. Mhm. Also das ist einfach, wir haben in allen Parteien Sympathisanten und Kritiker. In manchen Parteien haben wir halt mehr Kritiker als Sympathisanten und in anderen haben wir vermutlich mehr Sympathisanten als Kritiker.
Mhm. Wie sieht's mit Zeitungen aus, mit TV-Sendern oder Internetseiten, die zu euren Gunsten berichten?
Das ist sehr dünn gesät. Mhm. Es gibt christliche Medien vor allen Dingen, wie die Katholische Tagespost, das ist eine Wochenzeitung, dann gibt es IDEA, das ist sozusagen eine evangelikal orientierte Publikation ist. Dann gibt es den ERF, dem ich jetzt kürzlich wieder ein kurzes Interview gegeben habe. Die sind uns offensichtlich wohlgesonnen, oder das Medienmagazin Pro. Also sind relativ kleine Medien, die uns aber sehr wohlwollend gesonnen sind und für die wir einfach wahnsinnig dankbar sind, weil es einfach keine anderen gibt, die objektiv über unsere Arbeit berichten.
Was kann man denn tun, um einer gesellschaftlichen Spaltung in diesem Thema zu entgehen? Also wie kann man die Position für das Leben weiter vertreten, ohne in die Falle des politischen Gegners zu laufen und wie als Aussätziger jenseits vom demokratischen Spektrum dann zu gelten?
Das ist eine schwierige Frage, weil diese Spaltung sich ja irgendwie immer stärker durch die Gesellschaft zieht und bei weitem ja nicht nur unser Thema betrifft, sondern viele andere Themen auch. Man denke nur an Klimawandel, man denke nur an Migration, an Corona jetzt beispielsweise, das Thema Impfen und so weiter. Also das ist leider eine ganz schwierige Frage. Ich empfinde es immer als bei unserem Thema als besonders wichtig, sich darauf zu verständigen, dass es darum geht, das Beste für die Frau zu tun und zu wollen. Und ich glaube, dass das ein gemeinsamer Nenner ist, auf den man sich ja eigentlich mit jedem einigen können müsste. Also wenn wir uns darauf einigen, du schreibst den Frauen nicht vor, was sie zu wollen, zu tun und zu lassen haben und ich auch nicht, ja, sondern wir wollen wirklich das Beste für diese Frauen. Deswegen müssen wir ihnen zuhören, deswegen müssen wir sie verstehen und einfach nur zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, was diese Frauen möchten. Wenn man sich darauf, auf dieses Ziel einigen kann, glaube ich, findet man auch einen Konsens. Ja, dann findet man auch einen Konsens und dann ist es möglich, ohne Ideologie, ohne Aggressivität und ohne persönlich auf einen loszugehen, der eine andere Meinung hat, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Ohne Hass, ohne Schaum vorm Mund und lösungsorientiert. Wenn wir uns darauf verständigen können, dass es hier nicht um Weltanschauungen geht oder stehe ich links, stehe ich rechts, stehe ich in der Mitte, bin ich konservativ, bin ich progressiv, sondern wenn wir uns darauf einigen, dass wir alle Profemina sein wollen, wenn wir uns darauf einigen, dass es uns wirklich um die Frau geht, dann kann ich ja diesen Frauen ganz getrost zuhören, dann kann ich mir Beratungsergebnisse, Beratungsverläufe angucken, dann kann ich Statistik machen, was sagen die Frauen, warum sind sie im Schwangerschaftskonflikt, was sagen die Frauen, hat ihnen am meisten geholfen in der Beratung, was ist, was sie sich wünschen, und dann lasst uns doch gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um genau das zu tun.
Also, wenn ich das richtig verstehe, wäre auch deine Empfehlung für, wenn man sehr unterschiedlicher Meinung ist, einfach dennoch Gespräch oder gerade dann Gespräch zu suchen und das Gemeinsame im Unterschiedlichen herauszufinden, was jetzt in unserem Fall das Wohl der Frau wäre, und sich gegenseitig dann stehen zu lassen in dem, was noch unterschiedlich bleibt, ja. Aber vor allem auch das Gespräch zu suchen, oder?
Absolut. Ja. Absolut, dass das Gespräch zu suchen und sich an faire Regeln zu halten. Das erleben wir auch immer wieder als sehr problematisch, wenn wir einfach gerade in der medialen Berichterstattung, wenn wir quasi nicht zu Wort kommen oder unsere Sicht der Dinge oder unsere Stellungnahme, da werden quasi dann als Quellenangaben ausschließlich Artikel gebracht, in denen in der Luft zerrissen werden von äußerst parteilichen und voreingenommenen Journalisten. Es gibt unglaublich viele Berichte, zu denen wir schon ausführliche Stellungnahmen gebracht haben. Diese Stellungnahmen fallen immer unter den Tisch. Also das heißt, man hat überhaupt keine Chance, seine Argumente zu bringen. Und das gilt in diesem medialen Kontext wie auch im persönlichen Gespräch. Ja, ich muss zunächst mal akzeptieren, dass der andere auch das Recht hat, sich zu verteidigen, dass der gehört werden darf, dass er seine Argumente bringen darf und dass die nicht a priori weniger wertvoll sind als meine. Ja.
Ja, vielen Dank zu deinen Gedanken zu diesem komplexen Thema, viel diskutierten Thema. Und ich würde gerne unsere Episode heute nochmal abschließen mit dem Beende mir doch bitte diesen Satzspiel. Christian, die Lage der Abtreibung in Deutschland ist?
Die Lage der Abtreibung in Deutschland ist nicht zufriedenstellend. Sie ist so, dass wir den Status quo unbedingt verändern müssen. Und zwar so verändern, dass es den Frauen zugutekommt, die im Schwangerschaftskonflikt sind.
Das waren viele Kommas.
Ja, ich habe schon gemerkt, darum habe ich dann auch aufgehört.
Der größte Feind von Schwangeren in Not
ist die Angst und die Furcht vor der Zukunft.
Angriffe gegen uns
machen uns nur noch besser und größer.
Bei Gegenwind motiviert mich
jede einzelne Frau, die uns geschrieben hat, dass Profemina, vor allen Dingen, dass ihr Baby das Beste ist, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Das war nicht mein Handy, kannst einfach weitermachen.
Bei Gegenwind motiviert mich.
Das Gleiche eigentlich. Bei Gegenwind motivieren mich einfach die Zeilen, die jeden Tag kommen, wo sich eine Frau überschwänglich bedankt und vielleicht noch ein Bild von ihrem kleinen süßen Fratz mitschickt, wo mich jedes einzelne Bild jeden Tag neu und jedes Mal neu begeistert.
Die größte Gefahr für ein ungeborenes Baby
ist die unterlassene Hilfeleistung der Gesellschaft und der Menschen, die seine Mutter umgeben.
Wenn ich eine Sache politisch, gesellschaftlich, kulturell ändern könnte, dann
würde ich dafür sorgen, dass jede Frau die beste Schwangerschaftskonfliktberatung bekommt, die es gibt.
Wer sich für Frauenrecht und Lebensrecht einsetzen will, dem empfehle ich
vor allen Dingen als allererstes die Frauen gern zu haben und zu respektieren, die im Schwangerschaftskonflikt sind.
Und eine letzte Frage beziehungsweise ein letzter Halbsatz. Die Zukunft der Abtreibung in Deutschland wird
hoffentlich eine Zukunft für das Leben sein mit immer weniger Abtreibungen.
Vielen Dank, Christian. Wenn Sie sich jetzt fragen, was kann man denn als normaler Mensch tun, um die Rahmenbedingungen für Schwangere zu verbessern? Dann darf ich sagen, Mitgefühl ist ein wunderbarer Anfang. Sie können mitfühlen und gerne auch mitbeten. Wir senden Ihnen auf Wunsch einen Gebetsbrief zu oder auf der Homepage können Sie die Gebetsbrief-App downloaden. Oder spenden Sie. Mit finanzieller Unterstützung können Sie Schwangeren, die aus existenzieller Not eine Abtreibung erwägen, diese Sorge nehmen. 1000 Plus freut sich über jede Einzelspende und alle regelmäßigen Unterstützer. Profemina als gemeinnützige, mildtätige Organisation finanziert sich ausschließlich über Spenden. Herzlichen Dank an dieser Stelle, wenn Sie diese Arbeit bereits unterstützen und somit erst ermöglichen. Wie Sie auch als praktischer Helfer mit kreativen Aktionen 1000 Plus supporten können, erfahren Sie auf 1000plus.net unter Helfen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, gerne liken, teilen und den Kanal abonnieren. So verpassen Sie keine unserer Folgen. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Die 1000 Plus Story, der Podcast.
Auf Wiedersehen und bis bald.